heutige Folge von Auf Holz bauen spannt weite Bögen. Eigentlich sollte es um Holz- und Steckverbindungen gehen. Ausgangspunkt ist das soeben erschienene Buch The Joinery Compendium, geschrieben von Sascha Bauer und Daniel Pauli. Auf den ersten Blick ein Thema, das mehr in Richtung Schrein- und Zimmererhandwerk weist, denn zur Planung von Gebäuden. Als wir jedoch ins Gespräch eingestiegen sind, ist schnell klar geworden, hier geht's um mehr. Es geht um Annäherungen und Perspektiven auf Bau und Konstruktion. Es geht um Schnittstellen zu Kunst, Lebenseinstellungen und Philosophie. Sascha Bauer erzählt von einer Weltreise, von weltweit unterschiedlichen Traditionen und von gegensätzlichen Sichtweisen auf ein und den gleichen Werkstoff und dessen Bearbeitung. Eine wunderbar tiefgründige und nachdenkliche Folge, die das Thema Verbindungen durchaus bildlich versteht. Verbindungen zwischen Materialien und Bauteilen auf der einen, aber auch Verbindungen zwischen Tradition und Moderne und unterschiedlichen Perspektiven verschiedener Kulturen auf der anderen. Aus terminlichen Gründen mussten wir diese Folge leider ohne Vitol aufnehmen. Beim nächsten Mal ist aber wieder vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Und wir haben uns ja schon kennengelernt. Ich habe mich bei unseren ersten Treffen habe ich mir schon mal gedacht, oh, nicht zu viel ist darüber sprechen, weil ich es so ein spannendes Thema finde. Und auch die Geschichte dazu, also ihr habt ein Buch geschrieben, das liegt jetzt vor uns und wow, das ist ja ein Riesenschinken. Also allein die Tatsache, dass ihr ein Buch geschrieben habt und dann noch so ein dickes, total beeindruckend. Und natürlich auch das Thema mit Holzverbindungen beziehungsweise Holz-Holzverbindungen interessiert mich ja auch persönlich, da ich auch ein bisschen handwerklich zu tun habe manchmal. Aber wie jetzt das zum Bauen mit Holz passt und zum Errichten von Gebäuden, ich glaube, da wird unser Gespräch drüber ein bisschen gehen. Aber zunächst, wer sitzt vor mir? Sascha und Daniel.
Ja, Sascha Bauer. Kann man weit ausholen. Ich habe mal eine Schreinerlehre gemacht, hatte das Interesse an Holz natürlich so klassisch eigentlich vom Großpapa mitbekommen in der Werkstatt oder in der Garage besser gesagt. So wie man das Narrativ immer so ein bisschen aufbaut, das war tatsächlich so.
Ja. Aber du kommst nicht aus einer Handwerkerfamilie?
Doch, auch Handwerkerfamilie.
Ja.
Aber in dem Fall ja andere Gewerke, also Elektro und so weiter. Und da hat es ein bisschen so gefehlt, also das weiche, sinnliche Material. Und das hat mich eigentlich relativ früh interessiert, weil das dann natürlich auch Einzug erhält. Also gerade im Sanitärbereich war 90er Jahre dann so der Zeitpunkt, wo man sich so ein bisschen für die Welt interessiert. Und man hat irgendwie festgestellt, okay, es gibt jetzt immer mehr Möbel aus Holz. Und es war wie so ein Aha-Erlebnis. Jetzt kommt ein neues Material in eine Umgebung, wo man davon ausgegangen ist, in der Baubranche, das hat dann nichts zu suchen. Und das war so ein bisschen so auch der Anfang, wo ich dann angefangen habe, eben Publikationen zu sammeln für unterschiedliche Möbel, Holzverbindungen etc. Und das ist dann übergegangen in eben eine Schreinerlehre nach dem Abitur und habe dann auch die Chance gehabt, eben das zweigleisig zu machen als Mitbetriebsassistent im Handwerk. Das gibt es eben nur an der Holzfachschule in Feuerbach hier in der Region. Und man hat da sehr, sehr spannende Leute auch kennengelernt in dieser Ausbildung. Also man saß mit anderen Abiturienten in einer Schreinerlehre-Ausbildung. Wir haben über ganz viele Dinge diskutiert, also über Politik, über Gesellschaft, über Material, natürlich auch Werkzeuge und das, was alles dazugehört. Aber auch schon also vom ersten Lehrjahr eigentlich die Überlegung, wie kann man es anders machen? Das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Ja, also auch die Überlegung dann nach der Schreinerlehre eben an der Kunstakademie zu studieren, wo dann so zwischendrin einfach so die Erkenntnis kam, man muss vielleicht nochmal was dazwischen machen. Und ich habe dann in Neuseeland Yachten ausgebaut, 60 Meter, 4 Stockwerke, also die großen. Und man hat dann gemerkt, okay, man geht in eine ganz fremde Welt eigentlich und arbeitet dort und hat aber eine wirkliche Handwerkerausbildung, die es in der weiten Welt eigentlich nicht so gibt. Und man ist gleich relativ hoch angesehen und darf auch gleich irgendwelche Owner's Cabin und die großen Sachen machen. Und das hat mich total begeistert und hat mich dann auch eigentlich dafür begeistert, das Ganze ein bisschen anders zu sehen, weil man eben dann auch so eine gesellschaftskritische Haltung irgendwann einnimmt. Also man baut Yachten aus für Menschen, die zu viel Geld haben, Und es ist eben nur eine Person. Und da kam eben dann auch dieses Architekturstudium dann obendrauf an der Kunstakademie, wo ich einfach gesagt habe, okay, wir müssen eigentlich drüber nachdenken, für mehrere Menschen was zu tun, die vielleicht nicht unbedingt alle sich was leisten können. Und dann ging es eigentlich bis zur Stadtplanung und bis zum Städtebau weiter. Eigentlich auch in den Vereinen Stadtblicken. Wir haben uns so zusammengeschlossen als Verein, haben verschiedene Stadträume nochmal umgewandelt und versucht einfach zu fragen, wem gehört die Stadt und wie kann man es anders machen. Und bin dann im Städtebauinstitut an der Uni auch gewesen, 4,5 Jahre habe da unterrichtet. Da durfte ich dann bei Martina Baum auch Dinge austesten, die sehr, sehr wichtig waren, auch für meinen Weg, also sozusagen die Reparierbarkeit von Dingen oder Resträume zu betrachten. Also wie sieht unsere Umwelt eigentlich aus und wie können wir sie verändern? Und das haben wir da ein bisschen aufgerollt und diese Erkenntnis hat eigentlich dazu geführt, dass wir einen Entwurf gemacht haben, der hieß Reparare, wo wir dann wirklich an einem Gebäude in Bad Cannstatt versucht haben, gemeinsam zu entwickeln, wie gehen wir mit dem Gebäude um, was müssen wir ändern, was erzählt uns das? Also das war die Hinleitung zu der Eröffnung auch von dem Bürostudio Crosscale. Also gerade dieses Verständnis von Studio Crosscale, dass wir eigentlich eine Planungsmanufaktur sind. Ja, also wir überlegen, aber gucken uns die Sachen genau an und entwickeln daraus, was das Gebäude oder der Ort uns erzählt, entwickeln wir unsere Projekte. Mhm. Und jetzt machen wir sehr, sehr viel im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege. Versuchen Räume zu transformieren mit kleinen Einbauten, auch größeren Projektierungen. Das führt auch teilweise bis in städtebauliche Konzeptionen und Wettbewerbe, die wir gemacht haben und gewonnen haben. Mhm. Also es geht wirklich, dieses Studio Crosscale ist wirklich das maßstabsübergreifende Denken, aber immer mit diesem auch sehr persönlichen Grundwissen, wie können wir Dinge anders machen. Ja. Und das hat uns dann letztendlich auch zu dem Buch geführt, dass wir gesagt haben, okay, es gibt sehr, sehr viele Publikationen, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wie das auch ingenieurstechnisch so eine Holzverbindung anders angedacht werden kann. Es gibt wahnsinnig viele und sehr, sehr gute architektonische und städtebauliche Beispiele. Aber es wird eigentlich nie darüber gesprochen, wie diese Verbindung an sich entwickelt hat. Ja, also dieses Grundprinzip der Fügung von zweier Teile.
Ja.
Ja, und natürlich mit unseren ganzen DIN-Vorschriften und anderen Richtlinien, die wir einhalten müssen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Holzverbindungen heute unterzukriegen. Die sehen dann meistens aus, dass es eben zwei Holzteile, die zusammenkommen, mhm, optisch da gezeigt werden, aber innen drin ist eine Unmenge an Stahl und Beton. Einmal um diese statische Berechenbarkeit auch hinzukriegen, erstens, und zweitens dann andere Themen auch abzufedern, wie Brandschutz, Schallschutz und so weiter. Ja, also es hat uns ein bisschen dazu geführt, eben dieses Buch aufzubauen und über das Buch nachzudenken und uns wirklich zu konzentrieren auf diese Verbindung von Holz in der traditionellen Herstellung.
Genau, Sascha, aber du hast dann schon nach der Lehre gewusst oder schon vor der Lehre gewusst, dass du nicht im Handwerk dann bleiben wirst? Oder wie hat sich das ergeben?
Naja, sagen wir mal, es war ein jugendlicher Leichtsinn, als Kind einer Handwerkerfamilie, dass man eigentlich schon weiß, wie man baut. Also wir haben auch tatsächlich kompletten Dachausbau als jugendliche Kinder, wie auch immer, alles selber gemacht. Mhm. Von Estrich legen bis die letzte Glühbirne reinschrauben. Mhm. Damals gab es noch Glühbirnen. Und dann hat man natürlich schon so eine Idee, okay, wieso muss ich jetzt Abitur haben? Und wo muss ich jetzt irgendwelche Sachen studieren, um Architektur machen zu können? Also ich bin dann bewusst in ein Abitur gegangen für Gestaltung und Medientechnik. Das gab es an der Max-Eid-Schule hier in Stuttgart. Und da wurde einem so ein bisschen auch an die Hand gegeben, was denn so Gestaltung eigentlich bedeutet, ja, und wie Dinge zusammenkommen und welche Dinge miteinander abgeklärt werden müssen. Und wir haben dann dort auch verschiedene Sachen ausprobiert und die Erkenntnis daraus war eigentlich, okay, du weißt es eben nicht, wie es geht in der Architektur. Und ich habe bis dorthin, bis zur Schreinerlehre, auch noch nie ein Architekturbuch gelesen. Und das habe ich da ein bisschen stückweise versucht nachzuholen, dann auch in der Erkenntnis, dass ich eben nicht sofort anfange mit Architektur studieren, sondern eben nochmal spezifisch was Kaufmännisches oder Handwerkliches dazulernen, um eben dann wirklich bewusst einzusteigen in die Architektur. Weil sonst in der Architektur Schule oder im Studium hat man dann plötzlich, ist man konfrontiert mit sehr, sehr vielen Sachen. Und man hat dann immer so die Frage, also was ist mein Fokus? Probiere ich alles aus? Mache ich alles? Oder fokussiere ich mich auf irgendwelche Dinge? Und ich wusste dadurch, dass ich eben das Abitur mit einer Ausrichtung hatte und die Schreinerlehre mit einer Ausrichtung, dann noch diese Berufserfahrung in Neuseeland, wusste ich eben in meinem Architekturstudium, okay, die und die Dinge muss ich noch ausprobieren. Da war ich auch sehr aktiv. Also ich habe wahnsinnig viele Seminare und Sachen belegt. Ich wusste aber auch manche Dinge, die sind für mich nicht zielführend. Mhm. Und dann muss ich die nicht belegen oder halt eben nur die Grundkurse etc. machen. Und dann hat man wirklich in dem Bereich eigentlich auch das hat Experiment verstanden. Und einfach Dinge auszuprobieren, in die Werkstatt zu gehen. Okay, wie funktioniert das jetzt letztendlich? Ja, also auch mit diesem Handwerkswissen im Hintergrund. Nicht nur darüber zu philosophieren, wie fügen wir verschiedene Bauteile aneinander und was kommt dann als Gestaltung oder atmosphärischer Raum dann am Ende raus, sondern wie funktioniert das tatsächlich. Und das war so ein bisschen sehr, sehr erleuchtend, wo ich dann halt eben nach der dazwischen geschalteten Weltreise auf dem Landweg von St. Petersburg bis Singapur natürlich auch nochmal spezifisch Dinge angeguckt habe, also Kreativquartiere habe ich angeguckt, dann Handwerksbetriebe, dann verschiedene andere Open-Air-Museen, die eben so zeigen, wie ist da die traditionelle Bauweise. Und ich konnte dann eigentlich durch das Stipendium über das DHD, konnte ich dann nochmal in Urban Cultural Heritage in Melbourne nochmal studieren. Und habe dort, also es ist so eine Art Denkmalschutz, wenn man so will, oder städtebaulicher Denkmalschutz. Und habe dann auch sehr spezifisch dann nochmal Dinge untersucht, also Makerspaces, also wo besteht die Möglichkeit, dass Leute, die jetzt nicht den Beruf gelernt haben oder das nicht ihr Alltag ist, eben handwerklich aktiv werden können und Dinge produzieren. Das waren zu dem Zeitpunkt eben die Makerspaces, die ich dann da wissenschaftlich ein bisschen untersucht habe. Und bin dann von dort eigentlich weitergegangen, habe gesagt, okay, eigentlich braucht es auch nochmal diese Expertise, wie wir es letztendlich machen. Und so sind wir dann eigentlich auch über die Konzeption vom Bürostudio Crosscale eigentlich draufgekommen, dass wir eigentlich auch mit sehr, sehr vielen Menschen kooperieren müssen. Also sprich, wir brauchen Restauratorinnen, wir brauchen Fachplanerinnen und so weiter, um eben zielführend eine gute Architektur zu erstellen. Mhm. Und das ist so diese, ich würde sagen, das sind die ersten 10 Jahre meines angehenden Berufslebens, wo ich von der Erkenntnis eines Realschülers, ich weiß doch, wie Architektur geht, haben wir schon selber gemacht und ja, Innenräume gestalten und ein bisschen Fassade drauf. So die Erkenntnis, eigentlich kann man das selber. Bis hin durch diese ganzen Erfahrungen und eben selber das Austesten, dass man das nicht mehr alleine machen kann. Also man muss koproduktiv und kooperativ arbeiten, in egal welchem Bereich, in der Architektur und in der Stadtplanung. Und das versuchen wir gerade auch so aufzubauen im Büro. Und das Buch, das wir jetzt hier vor uns liegen haben, The Joinery Compendium, ist eigentlich so dieser Schritt, nochmal zurückzugehen und zu sagen, wie hat man es denn früher mal gemacht? Ja, also was ist die eigentliche Tradition von Holzverbindungen? Und einfach da das nochmal aufzugleisen und zu sagen, okay, wir starten an einem gewissen Punkt und die Weiterentwicklung ist dann eben das, was wir gemeinsam machen als Architekten, Ingenieure und viele weiteren Fachplanern.
Also ein bisschen was ich so als deine Schwerpunkte mitnehmen, sind so große Fragen zu stellen und so im großen Ganzen zu denken. Und ich glaube, dieses Stadtplanung, Städte als Organismen, verbunden mit der Frage, wie kann man es anders machen? Und wie infiziert bist du von der Frage, Daniel? Und wie bist du bei Studio Crosscale dann gelandet?
Ja, also ich habe auch in Stuttgart studiert, habe dort meinen Bachelor angefangen und ja, also es war ganz interessant, weil wir haben so ein bisschen den Shift mitbekommen. Im Grundstudium hatten wir noch Professoren, die es jetzt heute nicht mehr gibt. Die sind alle mittlerweile in Rente und es war noch viel so, Betonbau wurde hochgehalten und so weiter. Und dann aber am Ende vom Bachelorstudium, Anfang vom Master, gab es so eine richtige Wende, wo dann auf einmal sind auch neue Professoren gekommen, und gerade der Klimawandel und so nachhaltiges Bauen ist immer mehr im Mittelpunkt gelandet. Und das war eigentlich eine ganz spannende Zeit, so beide Welten mitzubekommen, zu sehen, okay, was wurde eigentlich vorher so in der Architektur gedacht und wie entwickelt sich das jetzt so weiter? Ich habe Sascha kennengelernt als Betreuer an der Uni. Ein Freund von mir hat dann davor bei Studio Crossgale angefangen und ich bin dann so, eigentlich relativ noch am Anfang von Studio Crossgale mit dazugekommen, so ein bisschen als Werkstudent, manchmal auch Minijobber, so wie es halt gerade gut gepasst hat. Und das war eigentlich super spannend, bei Sascha so anzufangen, weil es eben nicht dieses klassische Architekturbüro war, sondern wir haben halt viel hands-on ausprobiert. Mhm. Also viel Modellbau, wie funktionieren Dinge im Detail. Es war einfach nicht so konventionell. Hier hast du jetzt eine Aufgabe, sondern hat gleich irgendwie viel Verantwortung bekommen auch für ein Projekt, konnte sich ein bisschen ausprobieren, freier denken. Und was mir halt toll gefallen hat, war, dass schon auch immer dieser übergreifende Aspekt, so wie ich habe jetzt hier ein Projekt, okay, wer wirkt da alles mit, dieses große Ganze eher betrachtet wurde und auch die Nachhaltigkeit eigentlich immer im Mittelpunkt stand bei den ganzen Projekten. Mhm. Und das war also eine ganz interessante Mischung und auch der Grund, bei Sascha anzufangen. Und im Studium selber
war das,
so.
War das nochmal ein Gedankenprozess für dich oder war das irgendwie dann selbstverständlich?
Dort anzufangen.
Oder einfach weiterzumachen, nachdem du als Student dort gearbeitet hast.
Ja, also sagen wir mal so, ich habe davor noch Praktikum bei Atelier Brückner gemacht, ein Semester dann in den USA studiert. Und noch ein Semester in Kopenhagen gearbeitet, bei einem größeren Architekturbüro. Und da konnte ich schon so die Erfahrung sammeln und dann auch wirklich sehen, okay, was läuft anders. Also in Kopenhagen, da war ich bei Bjarke Ingels Group, da ging es rein nur um die Wettbewerbe und die Nachhaltigkeit oder wie sowas im Detail funktioniert, ist das so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das hat mich also sehr gestört. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Da kann sich bestimmt auch viel geändert haben. Aber das waren schon so die Gründe, auch weil ich von Grund auf schon geschichtsinteressiert bin, auch Richtung Denkmalschutz, Bauen im Bestand. Das war eben bei Sascha alles gegeben und das war jetzt nicht nur, wir bauen auf der grünen Wiese, sondern eigentlich eher das komplette Gegenteil dazu, sondern wir setzen uns mit dem Bestand auseinander, wir suchen Speziallösungen, die zu dem Gebäude passen und zu den Nutzern, also eine komplett andere Herangehensweise eigentlich.
Ja. Und wie arbeitet ihr konkret dann an einem Projekt? Habt ihr eine Methodik für euch entwickelt und macht so Sachen strukturiert auf eine gleiche oder ähnliche Art und Weise wie bei anderen Projekten? Oder ist es so ein bisschen sowas so organisch und ihr kommt zusammen und ihr sprecht über das Projekt und Sascha fragt, aber wie geht's denn anders?
Das ist sehr, sehr spezifisch zu jedem Projekt. Also es ist, wenn wir mal da rausschauen aus dem Fenster, da stehen ganz, ganz viele Häuser und Strukturen und jedes ist anders gebaut und jedes ist aufgebaut mit sehr, sehr vielen Stunden einzelner HandwerkerInnen. Und die große Frage ist, wie wir als Architekten eben mit solchen Strukturen umgehen, die schon da sind. Ja, also dieses klassische, der Architekt macht eine Masterskizze und alle halten sich dran und am Ende kommt das Produkt raus, ist nicht unsere Herangehensweise. Also wir gehen meistens in die einzelnen Projekte rein mit Erstgesprächen, versuchen einmal die Bauschaft zu lesen und zum anderen das Gebäude und den umgebenden Kontext oder den Stadtraum zu lesen. Und dann eigentlich in diesen ganzen Prozessen erstmal eine Aufgabe zu formulieren. Das ist natürlich vielleicht unter einer Bedarfsermittlung abzudecken oder vielleicht unter der Leistungsphase 0 oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber sehr häufig sind es Dinge, die eben nicht wirklich wirtschaftlich auch funktionieren. Ja, also es ist schon eine eigene Haltung, das dann wirklich durchzuziehen und zu sagen, okay, wir müssen erstmal die Aufgabe formulieren. Also es gibt die Bauschaft, die kommt zu uns und sagt, ich möchte das Dach ausbauen und dann müssen wir untersuchen, wie kommen wir dahin, wie komme ich da wieder weg für die Entfluchtung, was ist baurechtlich möglich und was ist dann gebäudestrukturell auch möglich. Also wenn es ein Denkmal ist, hat es bestimmte Randbedingungen, die wir beachten müssen. Und da ist aber dann auch nicht alles möglich. Also wenn ich sage, ich muss da irgendwie rauskommen aus dem Dach, das heißt, ich brauche irgendwie eine Dachluke oder eine Treppe, das heißt, man muss in Abstimmung gehen mit dem Denkmalamt. Und das sind Dinge, die uns Spaß machen. Ja, also die sind keine einfache Lösungen, die man da bekommt, sondern man muss es wirklich gemeinsam besprechen und Lösungen finden. Und daher ist eigentlich jede Herangehensweise und jedes noch so kleine Bauvorhaben ist eigentlich ja von der Komplexität her sehr eigen und natürlich dann auch von der letztendlichen Aufgabenstellung. Ja, und das ist so ein bisschen so eine, daher sehen wir uns so ein bisschen als Planungsmanufaktur. Ja, also was manchmal ist es auch, dass wir selber auf die Baustelle gehen und uns selber Dinge tun, obwohl wir das ja eigentlich nicht tun dürfen als Architekten. Aber manchmal muss es sein, um eben den nächsten Schritt gehen zu können, in Form eines Rückbaus, um zu sehen, was ist da dahinter, wie gehen wir damit um. Und von daher ist für uns die Herangehensweise eigentlich die Honorarordnung der Architekten und Ingenieure als Basis. Aber wir verstehen eigentlich die unterschiedlichen Leistungsphasen eigentlich als eines. Also wenn ich mit dem Rückbau anfange, ist die Frage, gehört es noch zu Voruntersuchungen oder ist es vielleicht schon, wenn man es richtig macht, den Rückbau schon eine Leistungsphase 8. Ja, also sozusagen dieses leistungsphasenübergreifende Arbeiten.
Ja.
Ja, das ist nicht bei allen Auftraggebern möglich.
Ja. Und wie viel sprecht ihr über solche Themen? Weil ich finde, es hat schon öfters so im weitesten Sinn philosophische Anklänge, sich so tiefgreifende Gedanken zu machen, wieder und wieder. Macht das einen signifikanten Anteil von eurem Alltag aus, wirklich zu sprechen über solche Themen, über eine Haltung, oder ist es schon immer konstruktiv projektspezifisch? Oder könnt ihr das überhaupt trennen?
Also wir reden da schon ab und zu drüber, aber ich glaube, dass so diese Bürophilosophie, die uns vereint im Büro, da bringt jeder noch so ein bisschen, seine eigene Expertise mit. Aber so im Großen und Ganzen haben wir eigentlich ja die gleiche Philosophie. Und dann, wenn es um die wirkliche Umsetzung geht, dann wären wir eigentlich ja pragmatisch, würde ich sagen. Da hat es wenig mit Theorie zu tun, sondern dann geht es konkret drum, was sind die nächsten Schritte, wie lösen wir Aufgaben? Also, ja.
Okay, und wie sind eure, Entschuldigung, du hast gerade angesetzt.
Ja, also ergänzend dazu ist es natürlich auch so, dass wir sehr viele Einflüsse von außen auch aufnehmen. Ja, also wenn Fachplaner mit dazukommen, Statiker und so weiter, dann haben die manchmal eine ganz einfache, pragmatische Lösung. Und es ist immer so die Frage, die wir dann halt im Büro auch ausdiskutieren, ist vielleicht die einfache Lösung des einen Fachplaners auch ein Potenzial, eben räumlich zu denken und die Atmosphäre oder den Raum zu generieren, den wir haben wollen. Also es ist schon so ein Aushandlungsprozess für einzelne Details. Und letztendlich braucht es immer jemand, der so ein bisschen den Überblick hat. Und das wird nicht immer so positiv aufgenommen von manchen Bauschaften, aber ich spreche da immer davon, dass wir eigentlich sehr dilettantisch unterwegs sind, um eben offen zu sein für diese besonderen Lösungen. Und das ist das, was unseren Alltag eigentlich prägt.
Ja. Habt ihr ein Beispiel für irgendwas, für irgendeine Lösung, die so entstanden ist, wo irgendwas, wo ihr gerade dran denkt, ah, das ist, da wären wir nie drauf gekommen, wenn.
Ja, es ist wahrscheinlich die Kernstraße 59 als Beispiel. Ein Projekt, das ist ein kupfereingedecktes Dach in der Nähe vom Eugensplatz. Wir haben eigentlich angefangen mit einer normalen Dachsanierung. Das war die eigentliche Aufgabe. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben hier außerordentlich gute Standortfaktoren in der Nähe vom Eugensplatz, ÖPNV-Anbindung, mehr oder weniger Rückseite von der Cenk-Krenko-Schule, die da gerade im Bau war, Blick über das ganze Tal, eigentlich den ganzen Tag über Sonne. Und die Standortfaktoren sind so immens richtig und gut, dass wir eigentlich was anderes draus machen können, außer einfach eine Dämmung oben drauf schmeißen und dann sind wir fertig. Und dann war es so ein bisschen so eine Projektentwicklung, die wir da angestoßen haben. Wir haben gesagt, wenn wir es richtig machen und wenn wir handwerklich eine Dacheindeckung organisieren können gemeinsam, dann kostet es jetzt zwar mehr, aber durch die Standortfaktoren, die sich aber nicht wesentlich ändern werden, und es etwas mehr investiert in das Dach, kann dazu führen, dass wir auf längerer Sicht eben nicht so viel reparieren müssen mehr an diesem Dach oder an dem Haus. So, letztendlich war das Projekt dann so aufgebaut, dass wir ein komplett neues Dach oben drauf gesetzt haben, das baurechtlich auch ausgereizt haben. Das heißt, es gibt ein paar Versprünge und Erhöhungen wegen den Abstandsflächen zu der Umgebung. Ist natürlich immer schwierig, in Stuttgart zu bauen, wenn der B-Plan nicht mehr rechtswirksam ist und die Ortsbausatzung von 1935 nur teilweise gilt. Also das baurechtliche Auseinandernehmen und Verhandeln war da ein bisschen schwierig, weil das Gebäude war halt 2 Stockwerke zu hoch, also was man so eigentlich bauen hätte dürfen. Aber wenn die Bauregel danach kommt, wie geht man damit um? Und wir haben dann gemeinsam auch mit dem Baurechtsamt, die da noch sehr gut erreichbar und zugänglich waren, in den 2019er und 2020er Jahren am Anfang, haben wir eigentlich ganz gut Dinge entwickeln können. Und wir haben ein Dach da oben drauf gebaut, das eben fast doppelt so viel Wohnfläche bereitgestellt hat am Ende. Und wir haben gemeinsam mit der Bauschaft dann ausgehandelt, dass wir das auch ökologisch aufbauen wollen und sozusagen eine Kupfereindeckung, die natürlich in der Investition erstmal mehr kostet, aber wir haben ein komplettes Dach aufgebaut, komplett Kupfer eingedeckt, handgefälzt, ohne eine einzige Klebestelle. Also nur am Kamin und an, ich sage jetzt mal, Ablüftungsauslässen und so weiter, die notwendig sind, die sind dann verklebt oder verschweißt. Alles andere ist von Hand gefälzt. Also das komplette Dach ist eigentlich sortenrein trennbar. Ja, und wenn wir Glück haben, kann das Dach in der Form eigentlich 200 Jahre halten. Ja, so wie andere Kirchendächer etc. Ja, aber es ist so eine Herangehensweise, wo wir sagen, das Projekt hat uns erzählt, wie es eigentlich behandelt werden möchte. Und wir haben gemeinsam dann aber auch mit einer sehr guten Bauschaft ein sehr gutes Projekt gemacht, das dann eben zukunftsträchtig ist in sehr, sehr vielerlei Hinsicht.
Und wie sind jetzt eure Berührungspunkte bisher mit dem Holzbau, beziehungsweise vielleicht auch mit dem modernen Holzbau?
Die Berührungspunkte sind in dem Fall etwas eingeschränkt, würde ich behaupten, weil wir Bauen im Bestand machen. Also wir setzen nicht neue Bausteine irgendwo hin, sondern wir versuchen das zu lesen, was das Gebäude uns erzählt. Und meistens sind es dann Reparaturen, die eher klassischer Natur sind. Also ja, Dach aufbauen, Abund, Sparren, Fetten und so weiter, die halt irgendwie ergänzt werden oder verschoben werden oder dann mit dem Statiker gemeinsam Lösungen gefunden werden, wie man vielleicht einen größeren Raum erstellen kann. Es gibt natürlich immer auch Holzbauelemente, die dort mit eingebaut werden können, wie jetzt auch in der Kernerstraße, wo eben dieser höhere Raumteil ist, wo dann eben wo man weiß, okay, den Teil, den kann man komplett vorfertigen, als Holzbauelement dort einsetzen. Die anderen Dinge sind eher handwerkliche Anarbeitungen. Und da ist so ein bisschen so die Schnittstelle, also bis wohin geht der Begriff des Holzbaus und wo hört das traditionelle Bauen mit Holz eigentlich auf?
Ja, so, und jetzt springen wir zu dem, was vor uns auf dem Tisch liegt, würde ich sagen, The Joinery Compendium. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr ein Buch geschrieben habt über Holz-Holz-Verbindungen?
Ja, das Joinery Compendium ist eigentlich daraus geboren, auch aus so einer eigenen Lebenserfahrung, ja, die jetzt, ich bin jetzt noch nicht mal 40, aber die Erfahrungen waren so einschlägig, dass ich einfach sage, okay, wir bauen mit Holz, wir arbeiten mit Holz. Als Schreiner habe ich natürlich auch Möbel gebaut und andere Dinge. Ich habe eine gewisse Berufserfahrung und ich habe durch die Orte, an denen ich eben als Schreiner tätig war, also es ist einmal der mitteleuropäische Raum, dann eben Ozeanien, also Neuseeland und Melbourne in Australien. Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und habe dort natürlich auch mit unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet. Leute kamen aus Japan, Leute kamen aus Südafrika, Leute kamen aus den USA oder Südamerika und wir haben dann eigentlich da sind wir dazu übergegangen, haben versucht, auch in Melbourne, dann da war ich dann noch Werkstattlehrer an der Melbourne School of Design während meinem Studium parallel und wir haben eigentlich festgestellt, eigentlich braucht es so eine Bibliothek an Holzverbindungen, um den Studierenden zu zeigen, was gibt es denn eigentlich. Und ich habe dann angefangen, eben als Werkstattlehrer diese Holzverbindungen aufzubauen, eine Auswahl zu treffen von dem, was man so kennt, an den Publikationen, die es gibt, und habe versucht, die zu bauen. Und ich bin dann sehr schnell auf die Nase gefallen, weil ich hatte dann nur sozusagen südafrikanisches oder australisches Holz, das anders funktioniert, das andere Maserung hat, das hat eine andere Härte hat, teilweise Sandeinschlüsse und so weiter, was alles im Holz drin sein kann. Und hatte aber dann klassischerweise japanische Werkzeuge zur Verfügung, also Japansäge und so weiter, aber auch sehr viele europäische und amerikanische Werkzeuge, wie klassische Stecheisen oder Fuchsschwanzsägen. Und habe dann versucht, eben dieses Material mit den vorhandenen Werkzeugen zu bearbeiten. Und man kommt dann relativ schnell an Grenzen, weil eben dieses Material sich anders bearbeiten lässt. Ja, und das hat für mich dann eigentlich in diesem Prozess, also die Bibliothek ist nie fertig geworden. Es gab ein paar Verbindungen, die letztendlich dann auch dort als in der Werkstatt dort jetzt hoffentlich noch vorhanden sind in Melbourne. Aber eigentlich hat man festgestellt, okay, es gibt ganz, ganz viele Einflussfaktoren, wie eigentlich solche Holzverbindungen entstehen. Und das haben wir versucht, in dem Buch, der Joining Compendium, jetzt ein bisschen weit gefasster aufzudröseln und konzentrieren uns eigentlich nur auf die Verbindung an sich. Also die ist dann auch abstrahiert dargestellt und es geht nur um die Verbindung und nicht um das Bauteil, was meistens in den anderen Publikationen eben erst das Bauteil beschrieben wird und wie man das Bauteil mit einem anderen Bauteil verbindet, sondern wir haben versucht, es wirklich auf den Punkt der zwei Teile, die zusammenkommen, zu reduzieren. Mhm. Weiterhin haben wir eigentlich das dann auch so reduziert, dass wir gesagt haben, okay, es geht um eine traditionelle Herstellung, mit welchem traditionellen Werkzeug auch immer. Deshalb gibt es im Vorspann so ein bisschen so einen Abriss von traditionellen Werkzeugen und natürlich die Bandbreite, was das sein kann, an Stecheisen zum Beispiel, um einfach das nochmal offen zu lassen und dass wir eine Möglichkeit haben, eben das als The Joinery Compendium zu sehen und die Verbindung darzustellen, aber dann erst das als Einstieg zu nehmen und darin weiterzuarbeiten. Also sprich, ich bin Holzenthusiast, ich habe das Buch in der Hand und ich baue jetzt einfach mal so eine Verbindung. Und dann stellen sich genau diese Fragen, was für ein Material habe ich zur Verfügung, wie füge ich die, brauche ich vielleicht zwei verschiedene Materialien in einer Verbindung, dass sie funktioniert, welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung, und dann natürlich die ganzen anderen Einflussfaktoren des Holzes, Holzfeuchte, Temperatur und so weiter, die da mitspielen. Ja? Also wie ist die Verbindung, die ich jetzt herstelle, in Zukunft auch eben genauso stabil oder hat es sich verändert? Ist das Holz geschwunden oder gequollen? Ist die Verbindung wieder aufgerissen? In welche Richtung hat es eine Stabilität? Einfach um die Dinge mal auszutesten und dann eben in so einem Design- und Entwurfsprozess die Möglichkeit zu haben, eben Verbindungen auszuwählen. Welche Verbindung brauche ich vielleicht für ein Stuhlbein? Welches brauche ich für ein Tischbein? Gibt es da Unterschiede? Gehe ich in eine größere Dimension des Zimmerhandwerks und habe da eben Balkenverbindungen? Wie müssen die aussehen? Wie gehe ich mit Witterungsschutz um? Also das war so ein bisschen so die Herangehensweise an das Kompendium, einfach Dinge aufzubauen und aufzuzeigen und es mal zusammengefasst mit sehr, sehr vielen Verbindungen, die da jetzt drin sind. Also es sind über 400 Verbindungen auf knapp 900 Seiten. Einfach so eine ganze ganzes Kompendium und oder ein Atlas oder eine Schau zu haben von Verbindungen, die es gibt. Ja, also es gibt noch mehr, sind nicht alle drin. Es hat dann nicht mehr reingepasst, war schon auch wieder an der Grenze, weil wir es dann halt auch wieder ernst gemeint haben. Das ist so ein bisschen so die Frage, die es halt eigentlich aufwirft. Also von diesen wahnsinnigen vielen Büchern, die es gibt in sehr, sehr unterschiedlichen Sprachen und sehr, sehr unterschiedlichen Detailtiefen, von Do-it-yourself-Büchern bis den wirklich Bibeln des Tempelbaus, des japanischen Tempelbaus. Also wo schaffen wir eben genau diesen Übergang zu generieren, dass wir eine Begeisterung für die Holzverbindungen wieder generieren, um eben in Zukunft darüber nachzudenken, wie wir Sortenreihen eigentlich wieder arbeiten können.
Also dieses haben wir jetzt ja schon zum zweiten Mal das Thema Sortenreine-Trennung und das jetzt über die Sortenreinheit in der Verbindung. Wann war genau der Punkt, wo ihr wusstet, das wird jetzt ein Buch, woran wir arbeiten, worüber wir nachdenken?
Ich glaube, das war schon relativ klar von Anfang an, dass dann Sascha auch auf mich zugekommen, bezüglich der Recherche und auch für die ganzen Illustrationen. Und dann, wir haben eigentlich klein angefangen, hatten so am Anfang vielleicht 100 Verbindungen. Und das ist dann aber mit der Zeit, über die Jahre sind immer noch weitere dazugekommen. Und das war eigentlich auch ganz spannend, so in dieser Recherche drin zu stecken. Und ja, dann zu sehen, okay, es gibt eben verschiedene Kulturkreise auf der Welt. Also es gibt Verbindungen, die habe ich in Deutschland, in Europa, die gibt's aber in ähnlicher Form vom Prinzip her auch in Japan, haben vielleicht ein bisschen andere Proportionen, hat vielleicht noch eine Steckfalz mehr oder irgendwie sowas. Und dann aber diese Variation aufzuzeigen, also was ist da jetzt unterschiedlich, wie haben sich so Verbindungen entwickelt, also wir haben da ganz viele schöne Abfolgen drin, eigentlich wie man ja von einem einfachen Blatt nachher bis zu einem schrägen Hakenblatt mit Steckfalz und Dübelsicherung kommen, also so diese Reihe, okay, wie sichere ich das gegen Verschieben oder wie kann das noch besser Kräfte aufnehmen, wie kann es noch besser gesichert werden, ja, und wie funktioniert das Ganze dann ja auch vielleicht ohne Leim am Ende und ohne weitere Hilfsmittel, das war uns ganz wichtig, also sind wirklich nur reine Holz-Holz-Verbindungen, ist keine Schraube, kein Dübel mit dabei, ja. Genau, aus Metall.
Und dann muss man natürlich auch sagen, dass wir relativ früh die Entscheidung getroffen haben, dass es ein Buch werden soll. Mhm. Und dann natürlich auch einen Verlag gesucht haben und auch natürlich Leute, die es fördern können. Wir sind dann aus dem Bekanntenkreis auch auf Ruby Press gekommen und Ilka und Andreas Ruby haben uns da schon eigentlich seit mehreren Jahren dann auch begleitet. Und da muss man auch sagen, dass wir eigentlich angefangen haben, bei 100 Verbindungen eigentlich zu sagen, das sind eigentlich die relevanten Verbindungen, um die es geht. Also draußen im Zimmerhandwerk, üblicherweise werden vielleicht noch 10 von den Verbindungen von Hand gefertigt. Alles andere ist eigentlich fast nicht mehr im Einsatz. Dann haben wir gesagt, die 100 Verbindungen zeigen nochmal so eine Bandbreite auf, die uns wichtig ist. Und eigentlich in der Entwicklung mit Ruby Press zusammen kam eigentlich die Idee auf, da noch mehr draus zu machen und dann wirklich zu sagen, wir machen es jetzt einmal und wir machen alle Verbindungen, die es gibt, in dieses Buch. Ja, also es gibt so hypothetisch, wenn man verschiedene Prinzipien zusammennimmt, kommt man rechnerisch auf ungefähr 600 Verbindungen. Und das haben wir so ein bisschen überlegt, dann eben das mal rauszufinden, welche Verbindungen sind relevant und wie viele kriegen wir in ein Buch. Und da sind wir jetzt bei über 400 Verbindungen und da kommt man ein bisschen an so eine technische Grenze, wenn es ein Buch sein soll. Deshalb mussten wir ein bisschen einschränken. Also es gibt jetzt nicht diese archaischen Verbindungen, die man jetzt vielleicht aus der Architektur kennt. Also diese reine Astgabel für die Urhüte. die ist jetzt da nicht zu finden, aber eben dann schon der nächste Schritt dazu auf dem Weg zu dieser klassischen Einhälsung. Und dazu haben wir natürlich unterschiedliche Varianten im Buch drin, wie diese Einhälsung dann auch sein kann. Und die Entwicklung ist eigentlich auch so ein bisschen ein gemeinsames Werk mit Ilka und Andreas Rubi, dem wir da natürlich auch sehr dankbar sind, dass die das Projekt eigentlich auch nochmal ein bisschen gepusht haben. Und ich sage, okay, können wir da auch wirklich nochmal was Großes draus machen? Mhm. Ja, ansonsten ist natürlich auch der Werdegang von dem ganzen Buch uns wichtig gewesen von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir machen ein Buch über traditionelle Handwerkstechniken, über traditionelle Holzverbindungen, dann möchten wir das nicht in einem normalen, sag mal, gestrichenes Papier, Zellophan Einbindung und dann ist es fertig mit Klebebindung, sondern wir wollen dann auch im Buch das repräsentiert haben, wie wir eigentlich damit umgehen. Und dadurch ist dann dieses Buch entstanden, das jetzt fast nicht mehr dicker produzierbar ist. Also sprich, also auch die Auswahl des Papiers, wie kann ich das bedrucken, dass ich da möglichst viel Inhalt dann drin habe, welches Papier muss ich nehmen, dass es langlebig ist. Und eben, wenn ich so eine Investition tätige in so ein Buch, dann möchte ich natürlich auch was in der Hand haben. Also die Idee war immer, dieses Buch wirklich flach auf den Tisch legen zu können, wenn ich auf der Werkbank bin und das hinten reinstecke bei so einer Ulmer klassischen Werkbank, dass ich dann einfach damit arbeiten kann, ja, und das nicht immer von alleine wieder zusammenklappt. Mhm. Ja, also auch diese Herangehensweise im Buch, dann zu sagen, okay, ich habe ein Buch, das ist robust, das ist benutzbar für genau den Zweck, wo es eigentlich gedacht war. Ich kann das benutzen, ich kann handwerklich damit umgehen. Und wir haben jetzt letztendlich dann auch gesagt, okay, das funktioniert dann nicht, wenn wir irgendwie auch so einen normalen Einband haben, sondern es muss dann eben in der Buchdicke der Hardcover sein und mit einem Siebdruck, das ja auch nochmal so eine Handwerkskunst für sich ist, um eben auch das zu repräsentieren, wie das Buch in Erscheinung tritt und was der Inhalt dieses Buches ist.
Ja. Und wie fühlt es sich jetzt an, das Buch vor sich liegen zu haben?
Ja, also
ihr habt jetzt vier Jahre intensiv dran gearbeitet,
ja,
und genau. Davor das ganze Leben, oder?
In meinem Fall schon, ja.
Ja, ja, also wir haben die Bücher jetzt, wir hatten schon ein paar Probeexemplare vor ein, zwei Wochen in der Hand. Und ja, jetzt ist im Handel und wir haben auch noch ein paar Bücher ins Büro bekommen. Das war gestern, also ist ganz frisch, ganz frisch alles. Ja. Und ich glaube, ja, man kann das noch gar nicht so richtig realisieren, was man da geschaffen hat.
Ja. Ja. Seid ihr froh, dass es vorbei ist?
Ja, ja, das ist...
Beziehungsweise, dass jetzt vorbei ist. Die nächste Frage ist, was kommt jetzt?
Es ist noch nicht vorbei, würde ich sagen, okay. Weil jetzt kommt noch so hinten raus, also Richtung Marketing. Wir haben jetzt einen Instagram-Account, Journalery Compendium. Den muss man füttern mit Inhalten, da müssen wir die Inhalte produzieren. Es haben total viele Leute bei dem Buch mitgemacht. Es war jetzt nicht so, dass wir zwei da uns in ein Kämmerchen eingeschlossen haben und recherchiert und dann das Buch geschrieben, sondern ja, weil es ja auch ja Englisch und Japanisch ja mit aufgenommen wurde, haben wir da natürlich jetzt Experten in USA und in Australien sitzen. In Japan haben wir ja Kontakte zur Gifu Universität, dann wir hatten Japanologen mit im Büro, wir hatten ganz viele deutsche Zimmermänner, Schreiner, die mitgearbeitet haben, Professoren, wie der Herr Professor Scherret von der Uni, der hat noch ein Vorwort geschrieben, oder der Herr Professor Ludger Dederich, und das sind jetzt alles Leute, denen wir natürlich auch noch ein Buch schicken müssen, so, und genau, da gibt's jetzt hinten raus noch einige Aufgaben zu tun, jetzt so rein organisatorischer.
Auf Lesetour müsst ihr nicht, das kann ich so gut vorlesen.
Nee. Aber dann mit dem Ausblick jetzt hinten raus vielleicht das noch in eine Online-Plattform zu übersetzen. Also das ist jetzt so gerade noch in Planung. Also wenn es jetzt darum geht, was kommt als nächstes, da, ja, die Idee ist schon mal da.
Ja.
Jetzt geht's dann Richtung Umsetzung.
Ja.
Also ich würde sogar sagen, das Buch ist zwar fertig, aber jetzt fängt es eigentlich erst an. Ja. Also das ist, ich sage jetzt mal, die Grundlagenarbeit. Das ist natürlich eine sehr anstrengende Grundlagenarbeit, ja, wenn man dann nachher so ein Riesenbuch da vor sich hat. Aber eigentlich ist das die Basis, auf der wir Dinge aufbauen wollen. Also einmal diese digitale Plattform. Wir versuchen da jetzt auch vielleicht Forschungsgelder zu akquirieren, um eben dann auch wirklich so eine richtige Datenbank irgendwie aufzubauen, wo wir vielleicht dann auch sagen können, okay, die ein paar Verbindungen haben da jetzt nicht mehr reingepasst in das Buch. Vielleicht können wir das in der digitalen Plattform machen. Und es hat auch vor allem das Potenzial, andere Sprachen nochmal mit aufzunehmen. Mhm. Ja, also wir haben jetzt zwar Deutsch, Englisch und Japanisch und haben die Terminologie, die ja auch nirgendwo einheitlich ist. Also selbst das Landesdenkmalamt hat ja eine eigene Publikation intern über Jahre erstellt. Okay. Und da ist eine andere Herangehensweise, wie Dinge benannt sind. Natürlich immer mit dem Prinzip des Bauteils und nicht alleine der Verbindung. Ja, also das ist immer Teil einer Beschreibung. Auch die anderen Sprachen, die wir dann versucht haben, eben einmal zusammenzufassen. Ja, also es gibt natürlich englische Publikationen, amerikanische Publikationen, dann gibt es Leute, die irgendwas übersetzt haben. Aber das hatte für uns nicht so eine Einheitlichkeit. Und dadurch, dass wir halt jetzt eben die Bandbreite an wahnsinnig vielen Verbindungen haben, war das eigentlich die Hauptaufgabe mit diesem Buch. Deshalb haben auch zeitweise drei Japanologen bei uns im Büro mitgearbeitet, die das aufgebaut haben, die natürlich dann auch mit Spezialisten der Gifu-Akademie und eben dort einem Architekten und einem Schreiner, der eigentlich schon lange in Rente ist, aber der gesagt hat, ja, er möchte sich das anschauen. Und wir haben das dann wirklich detailliert aufgebaut, diese Terminologie. Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Sprachnuancen. Als Beispiel ist immer der Schwalbenschwanz, der für uns als Bild geläufig ist. Aber es, da es eine sehr alte Verbindung ist, also da ist es eben eine Verbildlichung. Und der Schwalbenschwanz heißt es in Deutschland. Ari heißt es auf Japanisch. Ari ist aber sozusagen der Kopf der Ameise. Und im Englischen ist es der Dovetail, also sozusagen der Schwanz der Taube. Mhm. Also sprich, die Sprache und diese Nuancen nochmal aufzunehmen und wie beschreibe ich jetzt so eine Verbindung, gerade wenn noch viele andere Abwandlungen damit reinkommen, das war eigentlich so die Hauptaufgabe in diesem Buch. Und deshalb haben wir auch immer versucht, diese Dreisprachigkeit möglichst durchgehend immer darzustellen.
Ja.
Also das als Grundlage sozusagen eigentlich war eine Idee noch vom Buch, eben diese Begriffe erstmalig festzusetzen, weil wir haben auch festgestellt, wenn ich es online eingebe, bei welcher Suchplattform auch immer, dann kommen ganz andere Ergebnisse raus. Und teilweise, wenn ich es sehr spezifisch eingebe, kommen plötzlich gar keine Ergebnisse mehr.
Ja.
Und das war so ein bisschen so die Idee, dass wir jetzt in so eine digitale Plattform das überführen wollen, um eben dann auch zu sagen, okay, das wäre ein Vorschlag, den wir gemeinsam mit Spezialisten erarbeitet haben, wie das benannt werden könnte.
Ja.
Und dass man darauf eben aufbaut. Und eben, wenn ich bei Videoplattformen, wie auch immer, den Begriff eingebe, dass ich auch das richtige Ergebnis irgendwann habe.
Ja, also eine internationale Harmonisierung der Beschreibung von Holzverbindungen.
So könnte man es nennen.
Okay. Und für wen ist es jetzt, das Buch?
Ja, also ich glaube, für alle, die sich in das Thema Holzverbindung mehr reinfuchsen wollen, das können jetzt Architekten sein, Zimmerleute, Schreiner oder auch Hobbyhandwerker.
Ja.
Oder alle, die Richtung so Nachhaltigkeit, Rezyklierbarkeit und so forschen. Aber ich meine, man kann auch weit entfernt davon gehen und sagen, okay, ich bin Produktdesigner, ich möchte eine neue, was weiß ich, Plastikverpackung mit nachhaltigem Plastikdesign und brauche eine Verbindung, kann ich mir vielleicht Inspiration holen bei den Holzverbindungen.
Ja.
Weil das sind so Dinge übers Studium, da konnte man auch viel ausprobieren und da war eigentlich dann auch immer so der Tipp oder die Herangehensweise, wenn man in die Richtung was entwickeln wollte, so, schau doch mal bei den Holzverbindungen nach, wie wird das da gelöst?
Ja.
Und ich glaube, dass die Holzverbindung so geschichtlich so mit so eine der ja, ursprünglichsten Fügemethoden ist. Und das wird dann auch jetzt auf ganz viele andere Felder appliziert. Also wenn ich mir jetzt ein Dämmpanel anschaue oder so und das hat dann eine Falz- oder Not- und Federverbindung, dann kommt es aber eigentlich ursprünglich von der Holzverbindung. Ja. Ja, so dieses Fügeprinzip. Und ich glaube, dass man daraus eben auch noch ja viel lernen kann, Neues entwickeln kann, übersetzen kann. Aber klar, das ist jetzt natürlich eine Nische. Das breite Feld wird natürlich werden diejenigen sein, die ja mit Holz bauen wollen.
Also auch diese Verbindung an sich als Verbindung zu sehen. Ja, also es, auch in der traditionellen gebauten Welt gibt es sehr, sehr viele Verbindungen, die sozusagen Holzverbindungen assoziieren, aber in einem ganz anderen Material ausgeführt sind. Also zum Beispiel Venedig oder in Rom, wenn irgendwelche Treppenstufen abgebrochen sind, dann werden die ergänzt mit einem neuen Material in Form eines Schwalbenschwanzes. Ja, also die werden sozusagen ergänzt mit einem ähnlichen Prinzip. Und das ist das Spannende. Also man findet diese Holzverbindungen oder die Prinzipien davon, findet man überall. Und das ist das Spannende an dem Ganzen, wie wir das eigentlich auch auf andere Bereiche übertragen können.
Ja. Und wie können wir es jetzt auf den modernen Holzbau übertragen? Wo sind da die Schnittstellen?
Also ich glaube, es gibt ganz viele Verbindungen, gerade wenn man jetzt Richtung einer Schwalbenschwanzverbindung geht, die bereits übertragen sind, wo es auch Zulassungen gibt, dass die so verbaut werden dürfen, weil das ja eigentlich so das Hauptproblem von jetzt den traditionellen Verbindungen, dass da keine bautechnische Zulassung gibt. Und ja.
Oder wie können wir es bemessen?
Genau. Und das ist so ein bisschen eine Sache, da ist jetzt wünschenswert auch vielleicht, wenn daraus mehr Forschung resultiert. Weil es gibt dann doch einige Fügeprinzipien, wo vielleicht dann jetzt auch für den modernen Holzbau wieder interessant sind. Gerade weil sie sich dann wieder lösen lassen, ja. Weil sie keinen Leim brauchen.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz spannend, was da vielleicht noch in Zukunft dann so kommen wird.
Ja.
Also auch die Herangehensweise eben, dass es eben eine Verbindung ist von zwei Teilen, die ohne Leim und ohne andere Zusatzstoffe vielleicht funktionieren kann. Also dass wir wirklich nochmal auch die gebaute Umwelt anschauen, wo können wir diese Prinzipien prinzipiell mal einführen oder mal zumindest testen. Ja, also es ist sehr, sehr viele Gebäude, die funktionieren halt mit Silikonfugen und mit anderen Klebetechniken. Und ich glaube, wir haben die Aufgabe, als Architekten und Ingenieure dann da ein Stück weit davon auch wieder wegzukommen.
Und ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, ihr seid ja auch in Gesprächen mit Herstellern von Abbundanlagen, also mit der CNC-Fertigung von solchen Verbindungen, wie ist da eure Zusammenarbeit damit, wie sind die Rückmeldungen, was ist da noch vorstellbar?
Also wir hatten mit einer Firma, die Firma Hundecker in Havangen bei Memmingen, und wir hatten da eine Kooperation auch an der Hochschule für Technik, wo wir jetzt unseren Holzpavillon gemeinsam mit Studierenden gebaut haben, um einfach das mal auszutesten, wie können wir einen Pavillon bauen, der eben mit traditionellen Fügetechniken funktioniert, aber eben sortenrein brennbar und ohne Klebestellen. Und da hat die Firma Hundecker sozusagen uns den Zugang gewährt zu ihrem Ausbildungszentrum in Havang, und wir konnten dort gemeinsam mit den Studierenden einmal sozusagen die traditionellen Holzverbindungen an der HFT bauen in der Werkstatt, Erkenntnisse daraus sammeln, also worauf müssen wir achten. Und mit den Erkenntnissen sind wir dann in die digitale Produktion gegangen und konnten dann in Havang auf den Maschinen das alles mal austesten. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass eben das Produkt in CAD oder 3D gezeichnet nicht so aus der CNC-Maschine nachher herausfällt. Ja, also ich arbeite mit einem Material, das sich vielleicht während dem Produktionsprozess schon verändert. Ja, also wenn ich es vom LKW ablade, hat es eine andere Holzfeuchte als wenn es jetzt einen halben Tag in der Werkstatt liegt. Also sprich, ich muss mit dem Holz aktiv, mit einer traditionellen Herangehensweise weiterhin arbeiten, wenn ich es in der digitalen Fertigung eben diese Verbindung herstellen will. Ja, also wir hatten sehr oft das Problem, dass eben die Maßhaltigkeit nicht ganz gepasst hat dann in der Werkstatt oder in der Ab- und Anlage. Und das, die Maschine macht das, was man ihr gesagt hat. Und wenn ich es aber dann nachher zusammenfügen will, haben die teilweise nicht zusammengepasst. Ja, weil die Bezugsseite sich geändert hat. Also das ist ein, man kann das negativ formulieren, ein Bedienungsfehler. Ja, also man hat da einfach nicht drauf geachtet, aber das war eben die Aufgabe, gemeinsam mit der Firma Hundecker, das den Studierenden auch mal zu zeigen. Sozusagen das didaktische Moment an dem Ganzen. Das ist genau die Herangehensweise, die wir eigentlich haben, wenn wir traditionell diese Holzverbindungen herstellen. Also sprich, ich schaue das Material an, suche es sehr genau herzurichten, dass ich damit arbeiten kann, aber das verändert sich wieder. Das heißt, die Bezugsseite muss immer da sein und von der arbeite ich und von der nehme ich diese Maße. Und das war eine sehr, sehr schöne Kooperation, weil wir dann auch die Möglichkeit hatten, in einem zweiten Gang eben diesen kompletten Pavillon bei Hundecker zu fertigen. Und Hundecker ist eine Firma, die sehr aus der Handwerkertradition auch kommt. Ja, also es ist denen wichtig, dass die Maschinen, die sie herstellen, eben immer auch dieses Verständnis der handwerklichen Herangehensweise transportieren. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, eben genau das nochmal darzustellen mit den Studierenden. Von daher war das eine sehr, sehr gute Kooperation. Wir sind auch sehr dankbar, weil die Firma Hundecker hat auch zu dem Buch dann sozusagen einen sehr guten Druckkostenzuschuss beigesteuert, sonst wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen.
Und was ist eure Lieblingsverbindung jeweils? Habt ihr eine?
Ja, also ich würde mal sagen, so die japanischen Verbindungen sind natürlich schon super schwer herzustellen. Aber ich finde, das sind auch mit die schönsten Verbindungen. Ja, gerade so Richtung den Stabzapfen, so Knotenpunkte, weil die im Inneren so komplex aufgebaut sind, aber nach außen hin quasi kaum von der Verbindung wirklich was sichtbar ist. Also die haben eine enorme Qualität in visueller Hinsicht.
Ich finde die doppelte Einhälsung eigentlich die spannendste Verbindung, weil das so eine Kombination ist aus so einem japanischen, europäischen Herangehensweise. Also sie ist natürlich entwickelt aus dem Urprinzip der Urhütte, sozusagen die Einhälzung und dadurch einfach diese doppelte Einhälzung einfach nochmal eine Achse dann mit reinzubringen, finde ich ein sehr, sehr spannender Moment, weil dadurch ist es auch maßstabsübergreifend einsetzbar. Also ich kann sie sehr filigran herstellen und habe dann vielleicht ein Tischbein oder ein Stuhlbein, das ich daraus generieren kann. Ich kann es aber auch größer, in einer größeren Dimension darstellen und dann ist es eine Art von, eine Ecke von einem Gebäude. Ja, und da finde ich das eine sehr spannende Verbindung. Genau.
Okay, und jetzt, das ist jetzt ja schon so oft gefallen. Lass uns da doch mal einen kleinen Exkurs machen. Japan. Warum ist da Japan plötzlich so ein Riesenthema, wenn wir über Holzverbindungen sprechen und japanisches Werkzeug wurde angerissen. Was ist denn an Japan so anders und so besonders?
Also es gibt eigentlich zwei Grundprinzipien, die den europäischen oder den Rest der Welt von Japan unterscheiden. Asien. Und das ist ein bisschen daher bedingt, dass die Verbindungen, die wir hier im europäischen Raum hauptsächlich haben, eigentlich immer auf Druck belastet sind und eben diese Ausstrebungen brauchen. Im japanischen Bereich ist es meistens daher rührt es daher, dass es eben meistens in Erdbebengebieten gebaut ist, so ein Tempelhaus, wie auch immer. Und dadurch ist die Verbindung erstmal flexibel vorhanden. Und die ganzen Dinge, die dort, also wir haben jetzt mehrere Keile und Spannkeile und Schlösser und so weiter im Buch auch dargestellt, aber es gibt eine Publikation, die wir auch als weiterführende Literatur genannt haben im hinteren Teil. Da sind 20 verschiedene Formen von Steckkeilen und Spannkeilen mit aufgelistet und jeder Keil hat eine andere Funktion. Weil das Prinzip von diesen japanischen Verbindungen oder bei den Tempeln ist ja, dass das Gebäude im Erdbebengebiet eben weiterhin stehen bleibt. Und dadurch muss natürlich das gegeben sein, dass die Verbindung an sich erstmal nicht zu Bruch geht, weil sie überbelastet wird, sondern durch diese Bewegung wandert dieser Keil entsprechend raus und die Verbindung löst sich und macht dieses Gebäude flexibel. Natürlich jetzt nicht bei einem 2 Wochen langen Erdbeben, sondern halt über einen sehr kurzen Zeitraum. Aber ich kann dieses Gebäude dann wieder reparieren oder wieder zusammenstecken, indem ich den Keil wieder an die entsprechende Position wieder einfüge.
Mhm. Es gibt ein Erdbeben, dann werden die Verbindungen duktiler gerüttelt und danach geht der Hausmeister einmal rum, klopft die Keile nach und das Leben kann weitergehen.
Genau. Ja, also auch diese Herangehensweise in sehr, sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, auf den Bergen in Japan, manchmal sehr, sehr feucht, manchmal dann trocken oder mit sehr, sehr, sehr hohem Windwechsel. Da ändert sich das Holz und die Holzfeuchte und eben die Dimension von Holz auch. Also sprich, diese Verbindungen, die bewegen sich und die können immer wieder nachjustiert werden. Mhm. Ja, und das ist hier bei unseren Gefilden nicht ganz so ausgeprägt.
Ja, und dieses Zugdruckding, warum leben die in der Gegenteilwelt? In Japan, weil es ja beim Werkzeug genauso. Das funktioniert, also die Sägen, die japanischen, funktionieren auf Zug und die westlichen oder europäischen Sägen funktionieren auf Druck.
Also die Herangehensweise ist bei den japanischen Werkzeugen sehr, sehr spannend, ja, weil die Arbeitsweise eine andere ist. Also wir haben in meiner Lehre gibt es die Werkbank und ich arbeite im Stehen. Das heißt, ich muss das Werkstück richtig fixieren, um eben Druck auszuüben. Das heißt, mit einem Fuchsschwanz, Stecheisen und so weiter. Also ich arbeite immer weg vom Körper. In der japanischen Tradition ist meistens der Handwerksmeister, der auf dem Boden sitzt und das Werkstück zum Beispiel mit seinen Füßen festhält. Ja, also sprich, man arbeitet zum Körper hin. Und daher ist jetzt eine Vermutung, aber in dem Sinne ist das Arbeiten von den japanischen Verbindungen sehr, sehr filigraner, weil ich eben nicht die großen Späne abschlag und das Werkzeug kann dann irgendwo ins Leere laufen, sondern ich arbeite zu meinem Körper. Das heißt, ich arbeite viel mehr materialgerecht und in viel, viel kleineren Schritten und sehr, 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 sehr zugewandt zu dem Material. Also sprich, wenn mir das Material was anderes erzählt, dann reagiere ich da entsprechend.
Ja, spannend. Spannend, aber da habe ich schon öfters drüber nachgedacht, weil es so gegenteilig ist.
Also auch die Herangehensweise an die Ausbildung. Also wir bilden junge Menschen aus im Schreiner- oder Zimmermannshandwerk mit gewissen Techniken, Unfallverhütungsvorschriften. Wie agiere ich mit welchen Werkzeugen, auf was muss ich achten? Und dann werden die losgelassen. Und dann sind die nach 3 Jahren Gesellen und irgendwann nach 10 Jahren automatisch Meister, wenn sie nicht nochmal in die Schule gehen. Und sie lernen die Erfahrung mit dem Material während dem Tun. Soweit ich weiß, im japanischen Bereich ist es so, man ist so lange Lehrling, wie der Meister sagt, dass man Lehrling ist. Das kann auch mal 30 Jahre sein. Mhm. Und das finde ich eine sehr traditionelle und sehr, sehr zusagende Herangehensweise an eine Ausbildung, um eben Spezialisten auszubilden. Aber im Zeiten des Fachkräftemangels muss man vielleicht da zumindest auch bei uns nochmal anders drüber nachdenken. Und da wird sich einiges tun. Ja, also von daher war es uns wichtig, eben die unterschiedlichen Techniken und Werkzeuge auch nochmal im Buch darzustellen, um zu zeigen, okay, es gibt die Version und es gibt die Version. Mhm. Und wir haben jetzt den Japanologen, die waren dann nochmal in Japan zum Besuch in der Gifu-Akademie. Den haben wir dann sozusagen als Gastgeschenk unsere traditionellen Stecheisen mitgebracht. Und ich bin jetzt gespannt, wie die das dort in ihrem Unterricht aufzeigen, ob sie das dann auf den Tisch legen, sagen, guckt, das ist das europäische Werkzeug, das funktioniert gar nicht. Wir haben viel schönere in Japan. Oder ob sie daraus auch eine Erkenntnis gewinnen und sagen, okay, die funktionieren anders. Ja, also ich arbeite vom Körper weg und ich habe dadurch einen ganz anderen Umgang mit dem Holz. Ja. Also das finde ich spannend. Also gerade dieser kulturelle Austausch zwischen Werkzeug, dem Mensch, der es tut, und dem Material.
Ja, ja. Wie war da eure Erfahrung in der Arbeit mit den jungen Menschen, jetzt selbst an der Hochschule und den Verbindungen? Wie ist das so angenommen worden?
Also das war jetzt durchweg positiv. Es gab irgendwie so ein ganz spannendes Momentum dann in der Werkstatt, weil es leise war. Mhm. Alle hochkonzentriert, alle total fokussiert auf das, was sie tun, und es wurde sich gegenseitig geholfen. Es wurde viel ausprobiert. Es ging auch nicht immer auf Anhieb gut bei allen. Der eine hat das Gegenstück der Verbindung aus Versehen spiegelverkehrt hergestellt und sich dann geärgert, weil es nicht zusammengepasst hat. Und ich glaube, das hat sich so gegenseitig befruchtet, aber ich kannte das so gar nicht, dass quasi ja so eine Aura über dem Ganzen entsteht, irgendwie, dass alle so ja in der Sache drin waren, und es gab keinen, dem es irgendwie langweilig war oder der nicht fokussiert war. Das hat alle voll in Bann gezogen. Also außergewöhnlich eigentlich.
Also ich glaube, das hatte auch in diesem, ich sag mal, Studienalltag, hatte das so einen archaischen Moment. Mhm. Ja, also ich stelle was her mit meinen eigenen Händen. Und es hat manche von den Studierenden, obwohl die eigentlich in diesem ganzen Korsett an unterschiedlichen Punkten, die man sammeln muss, hat die dazu bewogen, dass die einfach nochmal 1-2 Tage mehr in der Woche in die Werkstatt gegangen sind und es einfach nochmal ausprobiert haben, weil es davor nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Potenzial. Also auch dieses Moment in den Unterricht zu bringen, dass ich was selber herstellen kann mit meinen Händen. Und wie mache ich das letztendlich? Also ich drücke nicht bei irgendeiner digitalen Plattform auf den Bestellbutton und dann kommt es zu meiner Haustür geliefert, sondern ich kann wirklich selber Produkte gestalten, meine Umwelt gestalten, Dinge verändern in meinem Umfeld, indem ich selber anpacke. Also auch darüber nachzudenken, da ist was kaputt und vielleicht kann ich selber reparieren, anstatt nur auszutauschen. Also das fand ich super spannend und ich glaube, das ist da auch wirklich hängen geblieben bei den Studierenden.
Ja. Schön. Tolle Rundreise von Stadtplanung hin zu Holz und dann Holzverbindungen, also vom Großen zum winzig Kleinen und dann vielleicht wieder zurück in Zukunft. Da sind wir, glaube ich, alle gespannt, was da noch so entstehen mag, jetzt gerade im Kontext von Bewegungen wie dem zirkulären Bauen und wie wir da aus der Tradition lernen können und für die Zukunft wieder Neues mit erschaffen können, hoffentlich.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.